Beinhart. Das klingt gut.
Tag, wir haben Geburtstag.
Guten Tag zusammen, liebe Hörer. Ja, wir sind dreijährig.
Jawohl.
Also nicht Dirk und ich, weder zusammen noch einzeln, sondern Beinhart.
Wir haben einen Star Wars Geburtstag.
Stimmt.
May the Force. Das heißt, wir sind am 4. Mai gestartet, 2009.
Jawohl. Jetzt die Folge 36 heute. Und wir haben hochkarätige Gäste bei uns. Wir freuen uns sehr. Die Herren vom Hackerfunk.ch sind da. In Personen von Martin Ebnöter und Axel Beckert. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, mit euch zusammen unseren Geburtstag zu feiern.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen.
Ja, vor allem zum Geburtstag.
Ihr wart schon mal bei einer jubiläumsträchtigen Folge dabei, bei der Folge 25. Also ihr kommt nur noch, ihr seid die Männer fürs Grobe, fürs Spezielle.
Wir kommen nur zum Feiern.
Genau.
Ja. Und bringst wohl noch selber Torte mit.
Ja, genau. Klar. Hab ich ja gesagt.
Ja. Also wobei, Martin hat eine Zuckerkirschtorte, glaube ich, gebracht, oder?
Ganz recht, ja.
Genau.
Drum, die essen wir besser erst nachher, weil sonst ist ein bisschen hochprozentig.
Ja, und für unsere Freunde im Norden, ich glaube, das kennt man. Kennt man das, Dirk, dort, Axel, schon, oder?
Also Kirschtorte, sicher. Ich kann es vorher nicht.
Okay. Wir kennen nur Schwarzwälder Kirschtorte.
Genau. Das ist aber, also so wie ich das gelernt habe, ist Zuckerkirschtorte mit weniger Sahne, dafür mehr Alkohol oder so.
Genau, weniger also, Kirschen, dafür mehr Schnaps.
Also die Zuckerkirschtorte heißt so, weil da Kirschwasser drin ist. Und zwar nicht zu knapp.
Das ist auch richtig so, wir brauchen Benzin. Aber wie gesagt, wir nehmen den Most, also das Benzin, erst nach der Aufzeichnung zu uns. Dann bekommt ihr das auch nicht mit, wenn wir da rumtollen.
Rumtollen und rumlallen.
Wir haben heute ein sehr schönes Thema gewählt. Es geht um Communities, um Gemeinschaften rund um die freie Software. Und genau aus diesem Grund sind auch Martin und Axel bei uns, weil sie sehr viele Erfahrungen gesammelt haben und immer noch recht aktiv sind in verschiedenen Communities. Ich glaube, sie sind auch die beiden, mindestens in der Schweiz, im Rahmen der Community, die am häufigsten reisen.
Ja, könnte schon sein.
Also Axel auf jeden Fall. Der hat sich ja inzwischen eine Pensemmel angeschafft.
Eine was?
Eine Pensemmel, ja, das ist so ein Insider-Witz, weil mein Auto heißt ja immer die Rennsemmel.
Ja.
Das ist aber ein normales Auto, hat Platz für 3 bis 4 Leute, inklusive Fahrer. Und Axel hat sich dann ein Wohnmobil gekauft und dann habe ich irgendwann im IAC gesagt, ja, du und deine Pensemmel.
Ach so.
Und ich schlafe gut drin.
Ja, ich auch, wenn ich dabei bin und er mich nicht rauswirft, weil ich zu laut schnarch.
Nö. Ich weiß nicht, wieso andere Leute damit Probleme haben. Ich nicht.
Ja, vielleicht hast du deine Kopfhörer zu laut eingestellt und wirst langsam taub.
Nee, aber das passt schon.
Das machen wir auch nur, um die wilden Tiere zu vertreiben. Aha. Das ist keinen anderen Grund.
Ja, das ist ein gute Ausrede, ja. Muss ich mir merken.
Ja, wenn es hilft.
Ja.
Ja. Wir alle und wir hoffen, inklusive unserer geschätzten Hörerschaft, sind ja Verfechter der freien Software. Und deswegen sind wir alle auch mehr oder weniger aktiv in den Gemeinschaften, die sich gebildet haben, rund um die Projekte. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Als erstes möchten wir aber ein bisschen drüber diskutieren, weshalb sollte man sich überhaupt engagieren bei solchen Projekten und Gemeinschaften. Da gibt es verschiedene Gründe, die dazu führen. Wir haben ein paar notiert und wahrscheinlich nicht alle Gründe oder Motivationen, die es geben kann. Und da wären wir froh, liebe Hörer, wenn ihr eure Gründe uns schickt, per Audiokommentar bitte.
Ja.
Ja. Oder auch natürlich als schriftlicher Beitrag. Oder über die anderen Kanäle wie Google Plus zum Beispiel, sind immer herzlich willkommen. Und von unserer Seite her haben wir uns mal aufgeschrieben, man sollte eigentlich am besten sich persönlich engagieren mit eigener Arbeit, mit organisatorischer Arbeit oder auch konkreter Arbeit, zum Beispiel an einem Event, und idealerweise auch noch Beiträge liefern, also finanzielle. Das wäre das Schönste, das Beste, weil diese Communities, diese Gruppierungen, die können ja nicht ohne Geld funktionieren.
Damit wäre alles gesagt. Danke für euren Besuch.
Oh, jederzeit gern geschehen.
Dann sind wir jetzt fertig
hier. Ja, genau. Jetzt lass uns die Kirschtorte
köpfen. War das jetzt ein Shortcast?
Also das Wichtigste unserer Ansicht nach ist, dass man sich engagiert und man kriegt ja auch etwas zurück.
Du hast gerade schon zwei sehr wichtige Punkte in meinen Augen angesprochen. Und zwar einerseits hast du erwähnt, dass man sich eben in einer Community engagieren kann, soll. Und andererseits hast du aber auch Events gesagt. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Unterschied im Sinne von, nicht jeder hat dauerhaft Zeit. Und wenn man sich bei einem Event, das vielleicht sag mal, einmal im Jahr stattfindet, engagiert, das ist auch nicht unwichtig. Und andererseits bietet es einem die Möglichkeit, gut im Voraus zu planen und vor allem, sagen wir mal so, seine Arbeitskraft oder Zeit punktuell einzusetzen. Während es viele andere Communities gibt, wo man mehr, sagen wir mal, permanent oder dauerhaft immer wieder ein paar Stunden die Woche oder so aktiv ist. Wir haben es vorhin vom Reisen gehabt, wir fahren gern zu irgendwelchen Events, die meistens eben einmal im Jahr stattfinden, und dort gibt es meistens relativ viele Helfer, die irgendwo vor Ort aktiv sind. Beim CCC haben sie so den netten Namen Engel. Wir waren jetzt auf dem Easter Hack, auf der Osterveranstaltung der CCC-Familie.
Genau.
Die war dieses Jahr in Basel, zum ersten Mal in der Schweiz. Und sie hatten ein wunderschönes Logo. Also das Easter Hack hat immer drei so Häschen, schön gezeichnet. Und dieses Mal waren die verkleidet als Wilhelm Tell. Also das eine Häschen hat mit der Armbrust auf ein anderes Häschen geschossen, das so einen Apfel auf dem Kopf hatte.
Wilhelm Tell und der Walter mit
dem Apfel. Und das dritte Häschen stand ganz verängstigt unten drunter und hat ein Schweizer Köfferchen, also einen Koffer mit einem Schweizer Kreuz drauf vor sich gehabt. Und hatte so ein bisschen Schweißperlen rundherum. Und die Engel eben, die hatten auf der Rückseite von ihrem T-Shirt nochmal so ein Häschen, aber halt mit Engelsflügeln noch hinten dran. Ich fand das irgendwie sehr schön.
Ja, klasse.
Und dort ist eben wirklich so, du hast also bei dem Event sehr viele Helfer, Engel, die, wie soll man sagen, über das ganze Event verstreut rumgeschwirrt sind und Dinge gemacht haben. Also Sachen erledigt, geflickt, kurzfristig irgendwie mal Hausmeister gespielt, ja, Sanitäter, was auch immer.
Beim Eintritt die Karten verkauft oder an der Bar Kaffee ausgeschenkt oder Clubmate oder Bier. Ja, und wieder andere haben sich um das Netzwerk gekümmert oder um den Strom. Wobei da, glaube ich, das war dann ein fester Kern, also das war fix zugeteilt bei den Leuten, aber Barbetrieb und so. Brauchst du ja im Prinzip keine speziellen Vorkenntnisse. Ja.
Was ich beim CCC einfach schön finde, ist diese Bezeichnung Engel. Weil das sind wirklich dann, sagen wir mal, Goldstücke, die wirklich halt die harte Arbeit irgendwo vor Ort machen. Nicht die ganze Organisationsarbeit im Voraus, das macht meistens irgendein Core-Team, aber eben die Arbeit vor Ort, und die ist halt wirklich auch sehr wichtig. Und da kann man sich wirklich auch mal spontan oder punktuell eben engagieren, statt jetzt sich im Voraus festzulegen und da mache ich jetzt jede Woche irgendwas und
ja. Das ist total wichtige Arbeit, aber berühmt werden kann man damit nicht, oder?
Nee, das nicht, aber ich glaube, es gibt trotzdem schon ein recht gutes Gefühl, man hat was geschafft. Bei vielen Events, wo ich kenne, die Helfer werden dann abends noch irgendwie zum Essen eingeladen oder so, also zum Beispiel beim Linux Day in Dornbirn, also alle Beitragenden, sei es jetzt Vortragende oder Aussteller oder eben Helfer, die werden abends noch zum Käsespätzle-Essen eingeladen. Chemnitzer Linux-Tage sind da ähnlich. Die sind berühmt-berüchtigt für ihre Chemnitzer Catering-Tage.
Die Backstage-Area.
Die Backstage-Area, wo es wirklich das ganze Event durch belegte Brötchen und Getränke für alle Mithelfenden gibt. Und also
Also ich,
es gibt ein gutes Gefühl.
Wir waren ja früher mit Symlink, da hatten wir da einen Stand, also sowohl in Chemnitz als auch in Dornbirn.
Da stellen wir uns doch mal ganz dumm, was ist denn Symlink?
Symlink ist im Moment, also Symlink war quasi ein Blog, bevor es Blogs gegeben hat.
Wird gewesen so, sein.
Ist wieder.
Okay.
So ein bisschen, aber hält im Moment immer noch Winterschlaf. Wir haben uns, also uns ist ein bisschen die Zeit ausgegangen und dann haben wir gesagt, so und genau auf die Minute nach 10 Jahren machen wir es zu. War auch so, dass das war, dass die Software, die Blog-Software da unwartbar geworden ist. Da kann Axel
ja
ein bisschen mehr dazu sagen.
10-Jahres-Schalter drin, ab 10 Jahren. Nee,
das Problem war so, sie brauchte unbedingt einen Apache 1.3 oder also 1x. Und aus Debian ist der seit Jahren rausgeflogen und es brauchte auch noch ein uraltes Perl und das war einfach unwartbar geworden. Das lief
mit einer uralten Version.
Das ging selbst mit Debian nicht. Entschuldigung.
Ja, nein, das ist so. Ich habe da irgendwie viel zu lange noch irgendein nicht mehr supportetes Debian laufen gehabt, damit das Zeug noch lief. Und irgendwann haben wir gesagt, so, also von uns findet keiner mehr die Muße und die Zeit, was zu schreiben. Die Software auch, ist unwartbar, also machen wir einfach das ganze Zeug, was da war, statisch. Und
es war gestartet als quasi deutsche Version von Slashdot. Es war auch dieselbe Software, es war Slash. Sah ähnlich aus wie Slashdot, anno dortzumal.
Sieht immer noch ähnlich aus.
Sieht immer noch ein bisschen so aus, ja. Nur irgendwann hat sich das halt ein bisschen totgelaufen. Man hat auch gemerkt, da als jeder angefangen hat, selber zu bloggen. Früher haben die Leute eher mal was geschrieben und eingeschickt bei Symlink und irgendwann ist das dann ein bisschen eingeschlafen, dann war es dann eigentlich nur noch Werbung und irgendwann kam selbst das nicht mehr, weil Twitter und Identica und so da fast noch die besseren Plattformen waren. Dann haben wir gesagt, ja, machen wir es mal zu. Sagen, vielleicht machen wir irgendwas Neues. Haben es dann neu gestartet letztes Jahr auf WordPress. Und es gibt da noch irgendwie ein Problem mit den Kommentaren. Also man kann im Moment noch keine Kommentare schreiben. Das hat mich dann dazu veranlasst, zu sagen, so, ich trete jetzt in den Blogstreik, bis die Kommentare gehen.
Ja, ja.
Ja, in Tat und Wahrheit ist es aber so, dass wir eigentlich mit dem Hackerfunk und mit Fremdpodcasten, wie jetzt hier auch, und natürlich die ganze Reiserei eigentlich genug um die Ohren haben. Also, dass wir nicht auch noch.
Obwohl, ihr könntet wunderbar ein Reisetagebuch führen.
Ja. Oder? Ja. Sagen wir so, es sind einfach andere Sachen dazugekommen, die auch mehr Spaß gemacht haben.
Okay,
genau. So rückblickend muss man es einfach so sagen.
Aber jedenfalls war es so, dass wir da auch, um zum Thema zurückzukommen, dass wir da auch Werbung gemacht haben für Symlink. Und gerade in Chemnitz hatte ich manchmal sogar richtig ein schlechtes Gewissen, weil ich konnte Werbung machen für unser Projekt und wurde auch noch versorgt wie ein König.
Okay.
Dasselbe ist passiert mir immer noch in Dornbirn, weil da mache ich jeweils den Stand für den Hackerfunk, weil die verstehen uns da auch. Hackerfunk ist ja in Schweizerdeutsch. Während das in Chemnitz bei den Sachsen, naja.
Hackerfunk ist insofern in Schweizerdeutsch, als dass du Schweizerdeutsch redest, Axel ja eher nicht.
Ja, und die Gäste, wenn sie des Schweizerdeutschen mächtig sind, natürlich.
Ja, genau. Ich weiß nicht.
Dafür ist ja egal.
Genau. Das ist ja egal.
Ja. Nein, aber da haben wir witzigerweise auch schon viel Feedback bekommen, dass einige Leute bewusst diese Kombination aus eben meinem Schwäbisch mit anderen Dialekten reingemischt und seinem Schwitzerdeutsch, dass das eigentlich einen Teil des Reizes ausmacht.
Mhm. Jo.
Das ist, glaube ich, ja.
So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht.
Für den Hackerfunk. Jetzt haben wir Symlink erklärt.
Genau.
War auch nötig, weil die Leute oder die Jüngeren kennen es vielleicht nicht mehr.
Vermutlich, ja.
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 Und die Leute im Norden vielleicht auch nicht so. Aber wenn wir gerade am Erklären sind, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch CCC sagen müssen, was
das ist. Ja, der CCC, das ist der Chaos Computer Club.
Ja.
Der ist, glaube ich, neulich, also letztes Jahr irgendwann 20 geworden, wenn ich mich recht erinnere, oder 25?
20, weiß ich schon gar nicht. Ich meine 20.
20? Ja.
30.
30?
100?
Wer will mehr?
Okay, also er hatte ein rundes Jubiläum.
Ja, genau, er hat ein rundes Jubiläum und welches könnt ihr in den Sendungsnotizen lesen?
Genau, das werden wir noch rauskriegen bis dahin. Motto ist im Prinzip der kreative Umgang mit Technik. Das heißt insbesondere auch Technik mal so nutzen, wie sie vielleicht nicht dazu gedacht war, genutzt zu werden. Und das hat zumindest in den Anfangszeiten immer mal wieder zu etwas Querelen mit der Deutschen Bundespost geführt, die ja damals doch noch ein rechtes Monopol auch auf die Regelungen hatte, wie man damit umzugehen hat. Und der Chaos Computer Club war sich natürlich nicht so schade, das Zeug mal anders anzuwenden. Und gefühlt ist er auch heute noch oder wieder sehr aktiv, wenn es darum geht, gewisse Techniken mal zu durchleuchten, ob die auch wirklich so toll funktionieren, wie sich die Hersteller oder Entwickler das gewünscht haben. Oder ob es da nicht noch irgendwie Sachen gibt, Ecken gibt, wo Bauchschmerzen verursachen.
Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um direkt mal die Kurve zu bekommen zu Vereinen. Der CCC ist ein eingetragener Verein und der ist in Deutschland gemeinnützig. Das heißt, man kann Spenden an den Verein übertragen und kann die von der Steuern absetzen.
Mhm. Aufgeteilt sonst, also es gibt viele lokale Erfahrkreise?
Weiß ich nicht.
Was heißt Erfahrungskreis?
Erfahrungsaustausch.
Ich weiß es nicht.
Die Shownotes werden es dann wissen.
Oh, okay. Da bin ich ja mal gespannt.
Und
ich sag nur
eben, es gibt in vielen größeren Städten, auch in der Schweiz, eben Lokalgruppen davon, die meistens relativ unabhängig agieren, aber dann doch wieder einige, sagen wir so.
Also es ist im Moment laufen die Vorbereitungen, da einen schweizweiten Verein oder einen Dachverband oder in welcher Form das dann auch stattfinden wird, zu gründen. Das Ganze läuft unter dem Namen Swiss Chaos. Da sind unter anderem der CCC Zürich. Der CCC Zürich ist ein offizieller ERFA-Kreis, also vom CCC Deutschland anerkannt.
EV.
Ja gut, ich bin aus der Schweiz, da gibt es keine EV, weil da gründest du einfach einen Verein. Und für die
Schweizer, das heißt eingetragener Verein. Das
wo wird er denn eingetragen?
Ich weiß nicht, wie dieses Buch heißt, aber beim Notar.
Beim Gericht eigentlich.
Gibt es in der Schweiz auch. Da trägt man ihn einfach ein im Handelsregister, aber der heißt nicht EV, sondern heißt gar nichts.
Gut.
Aha. Aber ist dann eine juristische Person.
Hm? Genau, und dafür muss er in Deutschland ein eingetragener Verein sein, da wird er im Amtsgericht eingetragen.
Ja, und bis er das ist, er dann irgendwie Verein in Gründung, das gibt es auch noch. Das ist irgendwie so ein Halbzustand.
Ja, aber du kannst ein Verein sein, ohne eingetragen zu sein. Also
du
musst
aber
kein eingetragener Verein sein.
Gut, jedenfalls der CCC Zürich ist ein ERFA-Kreis. Dann gibt es in Basel gibt's noch den Chaos-Treff. Das ist so ein bisschen die Vorstufe zum ERFA-Kreis. Die beiden arbeiten aber recht oft auch zusammen, wenn es um die Organisation von Events geht. Jetzt eben wie vorhin schon erwähnt, das Easter Hack. Es gab auch das COSIN, das Chaos Singularity. Es fand mal in Bremgarten statt, im Kulturzentrum Bremgarten. Später dann in Biel, genau. Dieses Jahr ist es ausgefallen, weil eben Easter Hack dazwischen gekommen ist.
Zugunsten des Easter Hacks.
Ja. Naja, kann man auch machen.
Der CCC insgesamt hat aber zwei Riesenveranstaltungen, die machen. Das eine ist der Chaos Communication Congress, der am Ende jedes Jahres läuft, zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ja. Genau.
Das andere ist alle zwei Jahre das Camp.
Oder
alle vier Jahre im Wechsel mit den Holländern.
So genau.
Dann gibt es aber noch viele kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Datenspuren in Dresden.
Das Easter Hack jedes Jahr. Von
C3D2. Das Easter Hack, ja, das findet, glaube ich, einmal. Das eine Jahr findet in Hamburg statt, kann das sein?
Abwechselnd in Hamburg und irgendwo anders.
Irgendwo.
Also,
dann gibt es noch die SIGINT in
Köln. Genau, Köln. Die ist mehr so während der Chaos Communication Kongress in Berlin, eher so den, vor allem den technischen Teil der Szene, sagen wir mal, abdeckt oder zeigt.
Ja, während die Datenspuren eher so ein bisschen das Politische abdecken.
Ja, SIGINT vor allem, das Politische, aha, gesellschaftliche. Oh, Datenspuren eher so das Daten, also wirklich Datenschutz in die Richtung. So habe ich es in Erinnerung.
Aber wir müssen jetzt die Kurve kriegen. Über Veranstaltungen haben wir schon mal geredet.
Genau.
Für alle, die es interessiert, Folge 25, auch mit den beiden.
Ach, immer ist was.
Mist.
Ja. Also, Organisation.
Genau.
Ja. Also, wenn man jetzt Martin und Axel so zuhört, was mir auffällt, ist so die Begeisterung oder die, ja.
Stimmt, wir waren eigentlich noch bei der Motivation.
Für die ganzen Vereine oder halt Organisationen oder was es auch immer sein mag. Und was man ja da trifft, sind Menschen.
Ja.
Also man trifft ja kein Linux oder auch kein Debian oder kein Ubuntu, sondern man trifft Menschen. Und da können sich ja Freundschaften ergeben oder halt Kollegialitäten.
Und Freundschaften.
Feindschaften, ja. Mhm. Haben wir bis jetzt alle gelöst.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist, also für mich mindestens ist das eigentlich die Triebfeder. Mhm. Mal nebst der freien Software und der ganzen Idee dahinter, aber halt, man trifft dort
Menschen. Ich erinnere mich, ich glaube, das war das Barcamp, wo wir uns das erste Mal in Real Life gesehen haben, Dirk und
in
ich.
In Dornbirn, ne?
In Dornbirn. Da habe ich Venti auch mitgeschleppt, also Martin. Und ja. Da haben wir dann festgestellt, Martin ist Barcamp inkompatibel, weil Barcamp ist zu sehr Fokus auf die Inhalte,
genau,
und zu wenig auf die Leute. Und Venti will eher, also Martin will eher wegen den Leuten.
Ich gehe eigentlich vor allem, um Leute zu treffen an so Veranstaltungen. Also die soziale Komponente steht bei mir im Vordergrund. Ich besuche auch recht wenig Vorträge. Wenn, dann muss es mich schon extrem interessieren. Ansonsten sage ich nur, ja. Also es gab es auch schon, dass es mich so ein bisschen interessiert hätte. Und dann war der Saal aber bis oben voll mit Leuten. Und es hätten auch noch Stehplätze gehabt. Dann habe ich gesagt, ach nö, muss jetzt nicht sein. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich da halt hingehe und Leute treffe. Also Leute, die ich sonst mit denen ich nur über das Internet kommuniziere, also IRC oder Mail oder so. Und dann ist es halt ein bisschen wie Familientreffen. Das war zum Beispiel auch gerade das letzte Wochenende war das Vintage Computer Festival Europe. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Open Source zu tun.
Da steht auch keine Organisation, sondern eine Person dahinter.
Genau, das ist eine Ein-Mann-Organisation.
Plus Familie.
Ja, wobei, gut, ohne die ganzen Aussteller und Vortragenden wäre das auch nichts geworden. Respektive, es hätte halt was gefehlt. Und ich habe da die Vorträge aufgezeichnet, die muss ich noch schneiden. Kommen dann von diesem Jahr kommen die dann online. Aber ja, das ist kein Verein, der da dahinter steht, aber
also ist trotzdem
schön.
Das Wichtige dort ist einfach auch die Leute treffen, eben wie auf und vielen Veranstaltungen. Und es sind in manchen Dingen immer wieder die gleichen Leute und in manchen Dingen dann doch wieder einfach auch neue Leute treffen. Oder sei es als Besucher irgendwelche Leute, die man eigentlich aus anderen Szenen kennt. Mir ist es zum Beispiel dort passiert, dass ich Mädel gesehen habe, also irgendwas kenne ich das Gesicht her. Dann haben wir so angefangen zu überlegen, wo haben wir uns schon getroffen? Sie meint, ja, sie wäre die letzten paar Jahre schon hier gewesen. Ich so, da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, ist mir nicht aufgefallen. Und irgendwann sind wir so drauf gekommen, Hacking at Random, das ist die eins von diesen holländischen Events gewesen, wo eben abwechselnd alle 4 Jahre, aber zum Chaos Communication Camp stattfindet. Sind wir uns da vielleicht immer, und eben so irgendwie, ja, Linux-Tag und Chemnitz ist dann plötzlich, und dann so, ja, das könnte auch noch sein. Und irgendwann haben wir festgestellt, nein, das, was ich im Kopf hatte, war einfach, dass wir uns Silvester in Berlin begegnet sind, mitten auf der Straße, weil wegen gemeinsamen Bekannten. Und Welt ist klein.
Aber um jetzt wieder zurück, weil wir schwoffen ja schon wieder ab.
das ist erlaubt.
Um zurück zum Thema Organisation zu kommen. Die Lux ist inzwischen ziemlich verbandelt mit dem Vintage Computer Festival Europe.
Also Lux muss man sagen.
Die Lux ist die Linux-User-Gruppe Schweiz. Die heißt halt so, weil da, wo sie gegründet wurde, gab es noch gar nichts. Die Lux ist aber sehr Zürich-lastig von den Mitgliedern her. Jedenfalls, die Lux ist inzwischen fix eingeplant zum Helfen aufbauen, Werbung machen, mindestens in der Schweiz. Ich bin halt der das Audio macht für die Vorträge, also um die Vorträge aufzuzeichnen. Dann gibt es jeweils irgendwas Real-Life-Action. Also dieses Jahr gab es ein Real-Life-Pong quasi. Gibt es auch eine Videoaufzeichnung davon.
Da immer Kinder durch die Gegend geworfen worden.
Gezogen auf Rollbrettern.
Okay.
Und die haben dann sich den Ball zugespielt. Wir hatten auch schon einen Real-Life Pac-Man, was der Kollege der Bones, der
Peter. Ich glaube, mit ferngesteuerten Autos oder so.
Ja, genau, mit ferngesteuerten Autos. Das waren dann die Monster und der Pac-Man war ein Lego-Mobil, was auch ferngesteuert wurde. Und dann am Boden hat es einfach. Es gab nur die Kraftpillen, also nur 4 Pillen, das waren dann so Kontakte am Boden, wo Pac-Man drüber fahren musste, ohne dass er abgeschossen wird von den Monstern. Wir hatten auch mal die Logo-Montagsmaler.
In Real Life.
In Real Life, ja. Das waren 2er-Teams. Die bekamen ein Stück Straßenkreide, ein Geodreieck und natürlich das Logo-Programm. Und der eine musste das Logo-Programm, der war der Programm-Counter, der musste das Logo-Programm dann quasi abarbeiten, respektive der mit der Straßenkreide und dem musste das dann interpretieren, also auf dem Boden malen draußen. Und dann mussten sie erraten, was für eine geometrische Figur das ist. Gab zum Teil lustige Sachen, also Interpreter waren da ein bisschen buggy, aber es war ein Riesenspaß.
Man muss dazu sagen, du meinst die Programmiersprache-Logo?
Ja, genau. Und im Wesentlichen ging es um die Turtle.
Genau, bei Logo steuert man eine Schildkröte mit vorwärts so und so viel, zur Seite so und so viel.
Genau,
so
wiederhole Pen up, Pen down, also Stift hoch, Stift runter und so. Ganz genau. Mhm. Das waren dann relativ einfache Programme eigentlich, weil konnten ja die Leute ja auch nicht irgendwie riesige Grafiken malen lassen.
So, und jetzt muss ich dich wieder runterholen. Wir wollten zurück zum Thema.
Genau, Motivation. Meine Motivation ist zum Beispiel eine ganz andere. Also ich gehe natürlich auch wegen der Leute hin, aber nicht nur. Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Teilen von Wissen. Ich halte Vorträge auf Veranstaltungen, möchte anderen Wissen weitergeben und tanke auch Wissen bei anderen. Du hältst ja auch auf
Vorträge. Ich halte auch Vorträge, aber ich gehe auf zu wenige. Ich habe jetzt ab und an auch schon mal eine Veranstaltung gesagt, wo ich mache nichts, ich will jetzt mal Vorträge hören können. Also FOSDEM dieses Jahr war so ein Fall, wo ich einfach nichts gemacht habe, dafür aber zu beeindruckenden 6 oder 7 Vorträgen kam.
Also ich schreibe mir auf jeder Veranstaltung einen Plan, was ich alles sehen will, und ich weiß, dass 50% nicht funktionieren wird.
Mindestens.
Weil man dann Leute trifft, mit denen man sich lieber unterhält. Aber das muss auch so sein.
Ja, Vorträge halten ist ja nicht so mein Ding, weil ich immer das Gefühl habe, ich weiß nichts.
Das stimmt nicht.
Ja, klar, ja, aber weiß schon, Wahrnehmung und Tatsache ist immer so ein bisschen unterschiedlich.
Du kannst Sendmail konfigurieren.
Ja, ich weiß nicht, ob das was ist, wo man stolz sein drauf kann.
Es gibt nicht ganz so viele, die das wirklich können.
Ja, Sendmail, gut, das ist schon eine Weile her, aber ich brauche dann auch das Buch dazu, aber dann geht es schon irgendwie. Aber ich nehme auch lieber Postfix, wenn ich die Wahl habe. Nun ist es aber so, dass ich mache das dann lieber so, dass ich selber auch einen Podcast mache, eben den Hackerfunk, und da halt Leute einlade, die was zu sagen haben. Weiß nicht, ob das auch als sich engagieren
zählt. Auf jeden Fall, zählt. Ja, klar. Du bringst dich doch selber auch ein. Das kommt ja auch nochmal dazu. Du organisierst auch. Ja, auf jeden Fall.
Von daher, also, ich bin halt sehr engagiert bei der Lux, bei der Linux-User-Gruppe Schweiz. Bin da, also Axel auch. Wir sind beide im Vorstand. Ich bin da der CEO. Also nicht der Präsident, sondern der CEO, der Chief Essence Organizer oder respektive Chief Event Organizer. Das habe ich mir von Debian abgeguckt, weil die hatten das zuerst und ich dachte dann, ich brauche auch irgendwie so einen klingenden Titel. konkret geht es halt darum, den Ablauf eines Treffs der Lux zu organisieren, also vor allem das Restaurant nach dem Treff und so. Es ist keine große Sache, es gibt ja jeweils eine Abstimmung, in welches Restaurant wir gehen wollen. Gleichzeitig melden sich da die Leute dann auch an, dann weiß ich, wie viele Leute ungefähr kommen. So. Ja. Und ab und zu gibt es dann halt auch Spezialtreffen, wenn wir zum Beispiel unseren Treffraum, den wir einfach mieten, das ist das Solino in Zürich, wenn der nicht zur Verfügung steht, dann gibt es halt einen Spezialtreff. Das kann sein, dass wir uns da direkt in einem Restaurant treffen oder aber noch irgendwas anderes anschauen gehen. Also wir waren auch schon mal zum Beispiel im Trammuseum Zürich. Wir haben ja auch eine Patenschaft beim Zoo Zürich für einen Pinguin. Axel ist da nicht ganz so der Fan davon. Ich schon. Ich mag die Viecher. Und da bekommen wir dann für den Verein einmal im Jahr ein paar Eintritte, um hinzugehen. Und meistens sind wir dann mehr Leute, aber das ist auch kein Problem, das übernimmt dann der Verein. Und so Sachen mindestens mit organisieren, da bin ich dann auch dabei, weil ja, das ist auch dann wieder so die soziale Komponente, die da im Vordergrund steht.
Es gibt ja viel, viel vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es ist ja nicht nur darauf beschränkt, sich irgendwie nach vorne zu stellen in irgendwelchen Vorträgen, sondern wie wir auch am Anfang gesprochen haben, die Enge auf dem Easter Hack.
Richtig.
Leute, die sehr wichtige Arbeit machen, aber die halt nicht im Vordergrund stehen. Also
ja, eben, man muss nicht speziell gut programmieren können. Ja. Das heißt ja auch immer wieder bei irgendwelchen Open-Source-Projekten, dass sie nicht nur Leute brauchen, die programmieren können, sondern auch, wenn es nur Testen ist oder
Bug-Report schreiben, Übersetzungen machen,
die Doku ausmisten, die Webseiten betreuen oder einfach nur, wenn eine Veranstaltung ist, an den Stand stehen und den Leuten und ein bisschen Werbung machen dafür.
Ich selber mache ja auch beim Softwareprojekt mit, bei Task Warrior. Und da mache ich was ziemlich mittelprächtig Technisches. Also ich bin so eher derjenige, der die ganzen RFCs Korrektur liest und mich da ein bisschen einbringe und der sich ein bisschen um das Marketing kümmert. Es gibt vielfältige Aufgaben. Der Roman zum Beispiel ist der Master-Podcaster.
Ja, also ich möchte noch genau bei diesem Punkt auch noch einhängen. Das hat ja Axel zu Beginn sehr schön auch daraufhin eingeleitet. Gerade weil es eben sehr viele Arbeiten gibt, bei denen man sich zu nichts verpflichten muss, außer über den einen Tag oder die zwei Tage oder die eine oder zwei Stunden. Und das erachte ich als sehr wichtig und ich finde, das ist auch attraktiv, weil man so auch mal schnuppern kann, ja, was passiert überhaupt an einem solchen Event, wie geht das zu und her, man lernt Leute kennen und man tut dabei etwas Gutes. Also finde ich sehr wichtig, in diesem Zusammenhang ist auch zu nennen, wir hatten ja jetzt endlich mal in der Schweiz eine UPCon. Haha! Und die war natürlich niemals nicht so groß wie diejenige in Ostdeutschland. Darf man das noch sagen, Ostdeutschland?
Es ist immer noch Osten, ja.
Okay.
Ihr sagt ja auch Norddeutschland, es ist auch dann noch Norden.
Gut. Und da braucht es auch für eine etwas kleinere Veranstaltung, braucht es trotzdem sehr viele Menschen, die da mithelfen. Ich habe da einen sehr kleinen Teil gemacht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich war dort, ich habe die Kameraden und Freunde wieder mal gesehen. Axel hat das vorhin kurz angesprochen. Viele dieser Menschen sieht man ja über das ganze Jahr hinweg kaum oder nicht und vielleicht einmal oder zweimal. Eine gewisse Kerngruppe ist ja immer die gleiche. Also sind immer die gleichen Menschen, die da kommen, plus halt dann die Neuen hinzu oder solche, die nur einmal kommen oder zweimal. Und das macht dann schon sehr Spaß. Und ich finde, jeder sollte den Mut haben, sich mal für so eine einzelne Aufgabe an einem Tag zu melden. Findet man sofort im Internet. Also bei diesen Veranstaltungen werden ja immer Leute gesucht. Und da gibt es bestimmt überall einen Link. Ich will helfen. Oder wie kann ich helfen? Oder was auch immer.
Es geht ja auch ganz einfach, dass man Schulkollegen hilft bei Open Source Software. Das ist ja die einfachste Art und Weise zu unterstützen.
Ja, klar, das ist bei den, also ich nehme mal an, dass es bei den meisten Linux-User-Gruppen so ist, dass es entweder eine Mailingliste oder einen IRC-Channel gibt oder irgendein Webforum, was auch immer, wo Leute halt mit ihren Linux-Problemen ankommen, die es auch heute noch gibt. Also früher war es noch ein bisschen, früher war es vielleicht ein bisschen technischer als heute zum Teil, aber irgendwas ist immer.
Ich glaube, heute ist es vor allem die Masse, die...
Es ist die Qual der Wahl, wie wir es mit der Distributionssuche haben. Richtig, an alle Mithörer, danke für euer Feedback. Ganz großartig, weitermachen bitte.
Jawohl, unbedingt.
Habt ihr unterbrochen, entschuldige.
Ja, eben, und dass man da auch mal halt, wenn man die Antwort gerade weiß oder irgendwie oder Zeit und Muße hat, dass man da eine Antwort schreibt und probier doch mal das oder eben irgendwie jemand schreibt, ja, mein Postfix will keine Mails verschicken und kommt immer nur Relaying denied und so, dass man da halt dann schreibt, ja, wie sieht's denn so und man hilft sich halt gegenseitig. Aber das ist ja auch das, was Linux und Open Source hat groß werden lassen. Und was meines Wissens in anderen Kreisen irgendwie so nicht richtig stattfindet, also in anderen Kreisen jetzt Windows oder auch macOS, habe ich jedenfalls das Gefühl. Bei macOS, da gehst du halt in den Apple Store und triffst dich mit dem Genius an der Genius Bar und der kann dir das dann unter Umständen reparieren, du bezahlst ein bisschen Geld dafür und das war's.
Es gibt da auch schon Foren, aber sicherlich nicht so viele wie, also mir fällt das Apfeltalk zum Beispiel ein, als eins von diesen Foren. Aber völlig egal. Okay. Also ich glaube, dass
das. Ja, die Apple-User treffen sich ja jeweils vor, die campieren vor dem Store und müssen ja da, genau. Müssen ja da dann irgendwas zu reden haben.
Tauschen Visitenkarten aus.
Genau, wenn ein neues iPhone oder so vorgestellt wird.
Genau. Gemeinsam im Regen stehen, Schweiß zusammen. Nein, aber es ist auch hier faszinierend. Wir benutzen alle vier unterschiedliche Linux-Distributionen und sind unterschiedlich engagiert und trotzdem funktioniert es. Ne? Also weil da jetzt keine großen Vorbehalte sind und ich kann mir auch von Venti sehr gut helfen lassen oder von Axel oder von Roman und jeder hat halt so seine Dinger, wo er ein bisschen mehr weiß als der andere.
Und wir bekriegen uns auch nicht gegenseitig, aus praktischen Gründen.
Nicht vor den Hörern, ne?
Weil ich keine Chance hätte.
Wir können gerne mal eine DistroWar-Sendung machen, entweder bei euch hier im Daimhardt oder bei uns im Hackerfunk.
Das wäre ja schon fast unfair. Du machst Gentoo, ich mach Sabayon, also Gentoo-Klon. Du machst Axel Debian und
Roman und du machst Debian-Klon. Du
brauchst immer nur noch jemanden mit SUSE und jemanden mit Red Hat und dann vielleicht noch einen mit BSD.
Red Hat mache ich bald in der Firma.
Ja, Red Hat ist bei mir auch in der Firma. Red Hat ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eine Distribution, wo man richtig Fan werden kann davon.
Aber man kann relativ gut Fan von der Firma sein, weil das nämlich relativ viel für die Open Source Welt tatsächlich tut.
Das ist wahr, ja. Das ist wahr.
Und es gibt ja auf jeden auch Fall Derivate davon.
Genau. Wenn ich da ein Angebot gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar auch zugesagt, ja. Aber es gab keine, nichts für mich, als ich geguckt hatte damals.
Ja, okay. Jedenfalls, gut, bei der Lux ist es so, dass es ein paar Themen gibt, die tunlichst vermieden werden sollten auf der Mailingliste. Und das ist, welches ist die beste Distribution, welches ist der beste Mail-Server und welches ist der beste Editor.
Das wissen wir doch alle.
Also Editor ist klar, das ist Dollar Editor.
Genau, ja.
Hatten wir da nicht neulich mal?
Solange es nicht Nano und MX
ist, ist sowas.
Okay. Letztens wollte jemand auf der Linux, also auf der Mailingliste der Lux, hat nach einer Bleeding Edge Distro gefragt.
Ach ja, genau.
Und Gentoo sei ja nicht mehr so in oder so, hieß es dann plötzlich, also von ihm. Und er suche jetzt was anderes, das.
Und das hat dann aber irgendwie, ich glaube, der hat dann, glaube ich, den Editor-Krieg auch gleich noch mitgenommen. Kann das sein?
Ich weiß es nicht mehr, aber
die Diskussion
war anders, als man sie erwartet hätte.
Es ging ziemlich zivilisiert ab, zum Glück. Aber es gab dann eine sogenannte Badewannen-Mail. Das hat das ist von früher, hatten wir ein Mitglied, also der ist, glaube ich, immer noch Mitglied, aber verschollen. Der hat jeweils Mails in der Badewanne geschrieben.
Die elends lang waren.
Die waren ziemlich lang, ziemlich tiefgründig und führten dann zu einer riesigen Schwemme an Antworten und Antworten auf Antworten, und das ist dann auch ziemlich schnell halt abgedriftet, also eine Eigendynamik entwickelt und so. Und seither heißt das bei Interlux einfach Badewannen-Mail.
Der ist verschollen, weil er mit seinem Laptop in der Badewanne untergegangen ist.
Ich hoffe es doch nicht. Nee, es gab, glaube ich, neulich mal Lebenszeichen von ihm, aber nicht irgendwo im Internet. Aber ja.
Ja.
Können wir nochmals zurückkommen, bitte, zu den Vereinen?
Jawohl.
Also abschweifen ist übrigens absolut in Ordnung, das dürfen wir. Ja, weil Dirk und ich können das bestimmen.
Punkt. Genau, wir haben das Hausrecht.
Ihr habt den Knopf, um es abzudrehen.
Das ist auch, würden wir nie tun. Und das ist auch sehr spannend, finde ich.
Genau.
Ich finde es noch wichtig für unsere Hörer, dass wir noch kurz erklären, welche Körperschaften es gibt, welche hinter den verschiedenen Projekten stehen. Also es gibt ja nicht nur Vereine, es gibt ja auch konventionelle Firmen zum Beispiel.
Stiftungen.
Oder Stiftungen, jawohl. Oder Clubs, also lose Verbindungen.
Lose Gruppierungen, ja.
Ja, die halt keine juristische Persönlichkeit haben. Und in diesem Zusammenhang ist es halt wichtig, wenn man spenden will und die Spenden von der Steuer absetzen möchte, dass man halt dann darauf achtet, dass man an eine Organisation spendet, die das auch deklarieren kann. Also zum Beispiel ein e.V., eingetragener Verein, der kann das. Soweit er die Gemeinnützigkeit hat, glaube ich. Da gibt es noch irgendwie.
Ja, genau. Das muss vom Finanzamt anerkannt sein, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland.
Genau, das reicht nicht, eingetragener Verein zu sein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Also es gibt drei Stufen. Es gibt den Verein, den eingetragenen Verein und den gemeinnützigen Verein. Ja. Und die haben nicht zwangsweise immer was miteinander zu tun.
Okay. Also das heißt, man muss eigentlich nur darauf achten, dass die Gemeinnützigkeit da ist.
Also in der Schweiz habe ich da noch eine weitere Abstufung in Erinnerung. Die Lux ist zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, insofern als gemeinnützig anerkannt, dass sie selber keine Steuern zahlen muss. Aber nicht so weit, dass die Mitgliedsbeiträge von der Steuer absetzbar sind.
So Mitgliedsbeiträge generell nicht. Mitgliedsbeiträge sind nirgendwo von der Steuer absetzbar.
Wir reden von Spenden jetzt, also von Orden, also von ausgewiesenen Spenden.
Also es gibt aber Vereine, wo dann die Mitgliedsbeiträge als Spenden ausweisen, meine ich.
Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Okay.
Ja. Eine Spende ist ein hat mit Mitgliedsbeiträgen nichts zu tun.
Weil für den Mitgliederbeitrag kriegst du ja eine Gegenleistung. Also du kaufst praktisch etwas.
Okay, ja.
Ja. Mhm. Und bei der Spende gibst du einen Betrag und überlässt es dem Empfänger, was er innerhalb von dem, was er gesagt hat, damit tut.
Genau. Ja. Innerhalb des Vereinszwecks, genau.
Ja,
genau.
So ist es, glaube ich.
Mhm. Und da gibt es bei Vereinen riesen Unterschiede. Also wer unbedingt irgendwo mitarbeiten möchte und sich denkt, ich trete einem Verein bei, der kann Pech haben. Wer zum Beispiel den Ubuntu Deutschland e.V. beitritt, der sieht einen Verein, der eine juristische Person darstellt und eigentlich nur als juristische Person fungiert, um Spenden einzusammeln und um alles, was Ubuntu in Deutschland angeht, von Personen zu entkoppeln. Das heißt, wenn jetzt Leute bei ubuntuusers.de zum Beispiel ausscheiden, würde nie die Domain an Einzelpersonen übergeben werden, sondern sie bleibt bei einem Verein, sodass das Ganze unabhängig von Personen ist.
Das ist ähnlich wie bei Debian Schweiz. Das ist auch primär ein Verein, der einerseits offizielle Vertretung von Debian ist in der Schweiz und gleichzeitig auch eben Gelder für Debian verwalten darf, das heißt Spenden entgegennehmen.
Ja, das ist bei der Lux ja auch so, dass die Lux-Inhaberin der Marke Linux, also der Wortmarke Linux in der Schweiz ist für zwei Warenkategorien.
Waschmittel und?
Nein, Waschmittel genau nicht, aber datenverarbeitende Maßnahmen und noch irgendwas, ich glaube 9 und 42. Die Shownotes werden das dann wissen.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Boah, ich bin nicht gespannt, was du denn schon verstehst.
Also, ja, ich auch.
Martin, wir kennen wohl mit Sicherheit Sendmail und auch Postfix, aber Shownotes kennen wir nicht.
Das sind die Sendungsnotizen.
Ja. Wir sprechen Deutsch. Entschuldigung, beim Hackerfunk sind wir halt hip und benutzen da Anglizismen.
Ja, genau. Das sollt ihr auch.
Wir posten das dann ins Internet, auf unsere Website.
Da wird danach die Performance gebenchmarkt und dann schauen wir mal, wo das hingeht.
Genau, und dann könnt ihr das
File
ausprinten.
Genau, dann muss es erst noch aufs lokale Drive runtermoven.
Vorher musst du die MP3 downloaden.
Genau, oder OGG.
Oder OGG.
Oder OGG, weil es Free Software ist. Also,
Also, wir haben die Kirschtorte jetzt nicht zwischenzeitlich gegessen.
Nein.
Dem Dirk kommen trotzdem schon die Tränen vor Lachen.
Ziel erreicht.
Ja, absolut.
Nein, aber um nochmal auf die Entitäten oder wie sagt man das?
Körperschaften
zurückzukommen. Schon wieder so ein Anglizismus, scheiße. Nein, das ist sicher aus dem Latein. Egal.
Bestimmt, oder bei den Griechen.
Okay, ja. Kann ich weder noch. Es gibt eben viele von den Open-Source-Projekten sind ja, sagen wir mal, internationale Projekte im Sinne von, die gehören nicht in ein Land oder so oder auch nicht auf einen Kontinent und entsprechend da aber alles, was Steuern betrifft, normalerweise auf ein Land bezogen ist, ist es zum Beispiel jetzt bei Debian so, dass sie in verschiedenen Ländern Gruppierungen haben, die für Debian Spenden einnehmen dürfen. Und eben auch die Spenden an diesen Verein dann von der Steuer in diesem Land absetzbar sind. In Deutschland wäre das für Debian, soviel ich weiß, der FFIS, der Freundeskreis.
Haben wir auf der Liste, glaube ich.
Ist auf der Liste, okay. FFIS e.V., der auch für diverse andere Organisationen im Bereich Vorratsdatenspeicherung etc. Aktiv ist und dort sozusagen den institutionellen Halt gibt.
Ich habe zwei Alternativen zur Auswahl. Software in the Public Interest wäre die eine oder Verein zur Förderung freier Informationen und Software
e.V. Ja, letzteres ist der in Deutschland. Genau. Software in the Public Interest, das ist eine, es heißt hinten Incorporated, aber es ist irgendwie sowas wie ein gemeinnütziger Verein, bloß in den USA. Der einerseits offiziell die Gelder von Debian verwaltet und auch von Postgres.
Da war es das, genau.
Von Sidux und noch von ein paar ganzen Ladungen weiteren. OFTC, das IRC-Netzwerk zum Beispiel, auch dafür halten sie die Gelder, der wirklich sozusagen die legale Entität dahinter ist. Und eben in den USA auch für Debian Spenden einnehmen darf. In Deutschland wäre es der FFIS, in der Schweiz Debian Schweiz, in Frankreich sind sie gerade dabei, Debian France entsprechend gestalten, wie auch immer. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar weitere, aber mir fallen nicht mehr alle ein. Und ich vermute, bei Ubuntu ist es ähnlich.
Ja, Ubuntu wird ja im Großen und Ganzen von einer Firma im Hintergrund getragen, von Canonical.
Großer Unterschied zu Debian an der Stelle. Ja,
was nicht immer von Vorteil ist, aber die Community steht halt auf eigenen Beinen. Die wird sehr, sehr, eigentlich fast gar nicht von Canonical unterstützt. Und da sind die, deswegen wurde der Verein gegründet, um auch da Kanäle zu ermöglichen, halt Geld zu sammeln. In dem Zusammenhang, Ubuntu Users sammelt Spenden für neue Server.
Ja.
Da war vor zwei Wochen Aufruf, weil die alten Server jetzt mittlerweile zum Teil über 10 Jahre alt sind und langsam ersetzt werden müssen. Also wenn jemand ein paar Euro über hat, sicherlich ein guter Anwendungszweck, weil die Community ist wirklich toll.
Ist einer der besten, immer noch.
Ja.
Trotzdem dem aus meiner Sicht recht negativen Faktum mit Canonical. Die Firma wird mir langsam zu Microsoftig.
Also oder zu Apple-ig,
wie man es will. Ja.
Ups.
Aber das war.
Linux mit Apfelgeschmack, Entschuldigung.
Das war zu erwarten. Also,
ja, nicht so in der Härte, aber gut.
Ja,
weil der,
nicht so schnell und nicht so in der Härte, ja.
Weil der Mark Shuttleworth war ja auch mal Debian-Developer, deswegen hat er ja auch Ubuntu auf Debian aufsetzen lassen. Und ich habe es nicht so erwartet, aber gut, es ist anders gekommen, als ich dachte.
Mhm. Ja.
weitere Körperschaften, Vereine, Möglichkeiten, Organisationen.
Sie müssen vielleicht erst im Vorfeld nochmal eben kurz sagen, die ganzen Projekte brauchen Geld,
ja.
Um es mal ganz platt zu sagen. Und alleine um so einen Server zu mieten, das ist jetzt zwar nicht die ganz große Menge an Geld, aber es wird halt Geld gebraucht. Und ohne das Geld laufen
ja.
die
Und eben, es viele Projekte haben dazu eben irgendeine Körperschaft, meistens ein Verein, der das Projekt auch auf an der Stelle sozusagen vertritt. Und wobei es auch da ab und an mal Knatsch zwischen der eigentlichen Community und dem Verein dann gibt. Ich erinnere mich da dunkel, bei Sidux gab es solchen Knatsch, wo sich dann irgendwelche Forks gebildet haben, die mit dem Verein nichts mehr zu tun haben wollten.
Wo ich sagen muss, dass ich mit dem Verein sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Ja. Ich kenne es bloß vom Hören sagen. Also
wir haben ja jetzt erstmalig oder unter meiner Federführung ein Buch aus der Open Source Press in die Community überführt und Quelltext freigegeben dafür. Und da hat der Sidux e.V. die Spenden eingesammelt, die dafür nötig waren. Also das hat sehr gut funktioniert. Da muss ich mal eben eine Lanze brechen.
Ja, ist okay. Also
was da ansonsten an Hintergründen ist, weiß ich nicht, aber da kann ich nur sagen, das war vorbildlich, wie die Zusammenarbeit da war. Ja, es gibt vielleicht noch andere, es gibt natürlich fast jedes Softwareverein, du hast gerade angesprochen, Software in the Public Interest, dass die Spenden sammeln für verschiedene Projekte, aber es gibt natürlich ein GNOME e.V., es gibt ein KDE e.V., es gibt
Gentoo e.V.,
was?
Ja. Gentoo gab es mindestens, also irgendwie gibt es, glaube ich, Gentoo Deutschland und Gentoo e.V. oder gab es mal irgendwas so?
Ja. Wobei, da fällt mir jetzt gerade ein, wenn man das so, also gerade Software in Public Interest, es ist, wenn ich mir recht entsinne, irgendwie so aus dem gemeinnütziger Verein, aber eigentlich Stiftung passt da eigentlich auch noch relativ.
Ja.
Passend.
Natürlich.
Und bei Stiftung fällt mir wiederum ein, der CCC ist zwar ein Verein, aber trotzdem gibt es noch eine Stiftung dahinter, nämlich die Wau Holland Stiftung, zu der wir auch schon einen Hackerfunk hatten. Da war der Bernd da.
Von Bernd
der
Fix, ja. Der Präsident, Vizepräsident, jedenfalls Vorstandsmitglied von der Wau Holland Stiftung.
Er hat dort erzählt, was man denn, also was für Projekte die Wau Holland Stiftung sonst noch so fördert, außer eben den CCC.
WikiLeaks unter anderem.
Deswegen wurden ihnen ja unter anderem,
Kreditkartenkonten gesperrt.
Genau. Und was dann auch andere Projekte mit betroffen hat. Und weswegen es dann, glaube ich, auch relativ schnell beigelegt wurde.
Ja.
Nein, aber eben Wau Holland Stiftung. Und auch eben beim LoRa hatten wir es auch vorhin. LoRa ist ein Verein, aber es gibt noch eine Stiftung dahinter.
LoRa ist Lokalradio Zürich.
Genau, wo der Hackerfunk unter anderem gesendet wird. Wenn man nicht
live auf dem Ether. Live,
genau.
Jo. Da gibt es auch eine Stiftung. Also die Stiftung ALR, Alternatives Lokalradio. Und dann gibt es aber auch noch den Verein Radio LoRa. Und der Verein macht im Prinzip den Sendebetrieb.
Gibt das Geld der Stiftung aus.
Genau.
Genau, ja. Ja, und im Moment gibt es da ein bisschen Knatsch. Kam auch schon beim Tagesanzeiger, also in der Presse. Ist alles ein bisschen unschön. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe mal, die einigen sich da noch wieder, bevor noch Schlimmeres passiert. Also es ist anscheinend schon ziemlich viel Geschirr zerschlagen worden da. Leider.
Es gibt eine relativ große Stiftung, die für Linux sehr wichtig ist. Das ist die Linux Foundation, wo man Mitglied ist, soweit ich weiß. Also wo man auch, das war Bekannten von mir bis vor kurzem noch nicht klar, wo man auch als Privatperson Mitglied werden kann. Man bekommt eine Linux.com-Adresse, Vergünstigungen beim
Hardware-Herstellern. Ich glaube, erst etwa 2-3 Jahre kann man
30% Rabatt bei O'Reilly bekommt man, glaube ich, auch noch. Und kostet $90 im Jahr.
Irgend sowas, ja.
Also damit unterstützt man beispielsweise, dass es Leute gibt, die hauptberuflich an Linux weiterarbeiten, zum Beispiel Linus Torvalds oder Greg Krohr-Hartmann oder viele, viele andere auch noch.
Dann in dem Zusammenhang können wir, glaube ich, auch noch die Free Software Foundation, respektive der europäische Ableger, die Free Software Foundation Europe,
auf jeden Fall.
Erwähnen, die sich ja jetzt nicht um Linux, also den Kernel, sondern um GNU das ganze GNU-Projekt kümmert.
Beziehungsweise allgemein um freie Software. Also es muss ja nicht mal um GNU-Projekte sein, aber es ist, sag mal so, es ist eine gewisse Ausrichtung der freien Software dort durchaus mehr präsent als manch andere.
Ja, ist teilweise schon ziemlich militant. Also ich habe schon
ein bisschen Gefühl, zu dogmatisch,
mindestens die Amerikaner schießen da ab und zu ein bisschen übers Ziel hinaus. Auch Richard Stallman, der die GNU-Bewegung ins Leben gerufen hat, der hat sich ja unter anderem zum Tod von Steve Jobs ziemlich, also meiner Meinung nach, auch ein bisschen daneben benommen. Oder mindestens hätte er seine Wortwahl ein bisschen überdenken können, bevor er einfach mal drauf los plappert.
Er hat absolut unpassend.
Er hat irgendwas gesagt, er sei froh, dass er weg ist.
Ja, genau.
Klar, wahrscheinlich hat er es nicht so gemeint, aber ist eigentlich wurscht, wie er es gemeint hat. Es wurde halt falsch aufgenommen und das hilft der Sache überhaupt nicht. Wenn ich mich schämen muss, dass ich freie Software benutze, eben weil da einer ist, der halt nicht dem die Eloquenz abgeht, seine Gedanken noch mit Pietät zu formulieren, dann...
Stallman wusste aber auch genau, was er sagt. Der ist fit genug.
Ja. Jetzt auch für die FSFE, die Free Software Foundation Europe, nochmal eine Lanze brechen. Also die FSFE ist an der Stelle wesentlich gemäßigter als die FSF
selbst. Allerdings, ja.
Und das geht so weit, dass zum Teil die FSFE versucht, bei der FSF etwas dafür zu sorgen, dass die sich manchmal ein bisschen zurückhält. Mir fällt jetzt konkret nicht mehr ein, aber ich weiß, da gab es irgendeinen Fall, wo die beiden sich sozusagen in etwas unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Einfach etwas extremere und etwas gemäßigtere Ansichten. Es gibt noch mindestens zwei weitere Free Software Foundations auf dieser Welt, nämlich die Free Software Foundation LA, und das ist nicht Los Angeles, sondern Lateinamerika,
okay.
Oh. Die in Südamerika sehr aktiv ist und wo es auch Verbindungen zur FSFE gibt. Und dann gibt es noch die FSF India, so viel ich weiß.
Sind auch nicht die Indianer gemeint.
Nein, damit ist Indien gemeint. Oder der indische Subkontinent. Ich weiß nicht, wie weit es dort geht. Also von der habe ich bisher relativ wenig gehört. Ich weiß, dass die existiert. Und die sehen sich auch übrigens nicht so als Ableger, sondern als, sagen wir mal, parallel Schwestervereine auf gleicher Ebene. Also nicht so, die FSF steht ganz oben und die anderen unten drunter sind einfach bloß irgendwie, wie soll man sagen, Teilprojekte und müssen kuschen, sondern das sind wirklich unabhängige Vereine und dem
sind eigenständige Organisationen. Ja,
dem, jetzt kann ich mir nie merken, Gregor oder Georg Greve?
Georg.
Wurde auch für die Gründung der FSFE das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Das stimmt, ja.
Ja. Was noch? Also ich kenne jetzt nicht gerade ein konkretes Beispiel, aber vorstellbar wäre für mich noch Genossenschaft.
Ja, das gibt's auch. Also da fallen mir einige Genossenschaften ein, die entweder, sagen wir mal so, naja, Bürogemeinschaften sind. In Berlin gibt's das Büro 2.0. Das ist eine Bürogemeinschaft, eine Genossenschaft, die lauter Open-Source-Firmen oder Selbstständige unter einem Dach vereint, die dann eben über die Genossenschaft auch schnell potenziell irgendwelche Spezialisten für Fälle finden, die sie selbst jetzt nicht so gut abdecken können, wenn es Selbstständige sind.
Gibt es da nicht auch was Ähnliches in der Schweiz von die Helping Hands oder irgend sowas?
Schweiz weiß ich jetzt nichts, Österreich fällt mir noch eine ein.
Dornbirn, ne?
Dornbirn, der Erik Puscher war da lange Zeit sehr aktiv, aber mir fällt gerade nicht ein, wie die Genossenschaft heißt.
Okay, aber das ist ein Verbund von IT-Leuten, die gemeinsam Geld einzahlen, um Arbeitsmittel gemeinsam benutzen zu können und die bei Aufträgen aus ihrem Pool aus der Genossenschaft
sich
bedienen. Genau.
Genau. Und das Büro 2.0 funktioniert da ähnlich, nur dass es halt gleichzeitig noch eine Bürogemeinschaft ist. Also die Leute haben sich gemeinsam ich glaube, es ehemaliges Heizkraftwerk oder irgend sowas. Okay. Also ein Teil davon gemietet. Ich weiß nicht, ich glaube 1000 Quadratmeter oder so. Und da arbeiten also mehrere Dutzend, wenn nicht sogar 100 Leute, haben dort ihre Büros und man sitzt auch nicht irgendwie allein, sondern hat gleich soziale Kontakte rundherum noch.
Sind aber im Prinzip einzelne Firmen,
ja,
die als die aus Genossenschaft oder aus so unter Umständen auch zusammenarbeiten dann, was sich gegenseitig ergänzen.
Es gibt natürlich zusätzlich noch zu den ganzen Vereinen und Organisationen die Möglichkeit, direkt an Projekte zu spenden. Also bei Gento gibt es einen PayPal-Button, ja, bei Savajon gibt es einen PayPal-Button, bei
Flatter
gibt's,
also Flatter, ja, haben sie zum Teil auch.
Ja.
Wobei ist das, also Flatter ist ja gut, wie viel das bei Flatter dann rausfällt, haben wir da hingestellt. Also wenn du nicht gerade irgendwie Podcaster bist und europaweit bekannt bist, keine Ahnung, ob das was bringt.
Das war eine nette Idee, um Tim Pritlove zu finanzieren, um es mal vorsichtig zu formulieren. ist, glaube ich, der Einzige, der da wirklich mit Gewinn rausgeht.
Ja, Holger Klein, also in dem Dunstkreis. Da hat es, glaube ich, ein paar Leute, die dran verdienen, aber ansonsten, ja, kann ich mir nicht richtig vorstellen.
Wobei ich mich bei beiden frage, was da wäre, wenn es kein CCC gäbe, bei dem sie so bekannt wären. Aber gut, egal.
Ja. Mir fällt gerade noch eine Möglichkeit ein, wie man ein Projekt finanziell im Prinzip mithelfen kann. Und zwar gibt es diverse, sagen wir mal, Firmen, die einerseits so solche Partnerverträge mit beliebigen Leuten machen, wo du dann, wenn du bei dem Partner auf der Webseite auf einen Link klickst und dann bei der Firma was bestellst, dass dann die Partner ein paar Prozente kriegen. Mhm. Das ist ja schon gang und gäbe. Jetzt gibt es aber durchaus einige Firmen, die das so machen, die sagen, wenn ihr ein Open-Source-Projekt seid und irgendwo einen prominenten Link oder sowas zu uns linkt, dann geben wir euch Anteile von unseren Einnahmen. Momentan ein recht prominentes Beispiel ist die Suchmaschine DuckDuckGo, die sehr stark diverse, vor allem Open-Source-Webbrowser angeschrieben hat, Linux-Distributionen angeschrieben hat, ob sie nicht ein DuckDuckGo Suchfeld in ihre Browser einbauen oder sonst was. Und da steht halt dann drin, von welchem Projekt das kam. Und wenn man dann auf irgendeinen der Sponsored Links klickt, dann kriegt das Projekt da ein bisschen was ab.
Okay, gut, dass ich die benutze.
Das ist sowas wie diese Affiliate-Links.
Ja, genau.
Zu Amazon und so.
Also bei DuckDuckGo ist es halt einfach sehr auffällig gewesen, dass sie in den letzten, weiß ich, Monaten, im letzten Jahr relativ viele Projekte angeschrieben haben anscheinend. Okay. Unter anderem eben auch Debian selber, wie auch diverse Webbrowser, die das eingebaut haben. Und es gab da natürlich, zumindest bei Debian, auch die Riesendiskussionen. Wie macht man das und wie kann man das abrechnen und wie kann man überhaupt und Benutzer informieren und alles. Mhm. Debian halt, es wird erstmal diskutiert. Mhm. Aber ich finde das gut, weil dadurch sind mir durchaus ein paar Sachen auch bewusst geworden, was da passiert. Zum Beispiel, ich paketiere selber einen relativ unbekannten Webbrowser. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich die DuckDuckGo-Suchmaschine benutze über den Webbrowser, dann steht da irgendwo noch Kaufmanns und K gleich Conqueror drin. Also ist der Conqueror mit C, nicht der mit K von KDE. So, einfach nur zur Sicherheit. weil ich sage, unbekannter
Webbrowser. Der mit K, nicht mit Q, oder?
In der Mitte mit K und statt Q und vorne mit C statt K.
Ja.
Vorne mit K ist von KDE.
Genau.
Genau, wie alles, was mit K anfängt.
Nein, nicht ganz.
Fast alles. K-Ernel.
Aua. ja, nee, aber eben, das ist die Projekte, sie verdienen vermutlich nicht sehr viel dran. Also Spenden ist vermutlich auch effizienter. Aber als kleinen Beitrag kann man das durchaus auch sehen. Also, und ich glaube, bei Ubuntu gab es auch mal eine Diskussion, die haben, aber gut, ja, egal.
Da gab es schon etliche Diskussionen darüber.
Das Server-Housing bei Ubuntu Users wird gespendet zum Beispiel und es gab eine sehr, sehr lange Diskussion darüber, ob das Logo des Spenders unten auf der Webseite erscheinen durfte.
Ja, okay. Ja,
wir hatten auch bei der Lux schon Angebote, den Webserver gehostet zu haben. Im Moment haben wir noch das Glück, dass der an der ETH Zürich stehen kann und entsprechende, also es ging eigentlich da dann eher auch um Symlink und wir haben dann immer dankend ablehnen können und haben dann auch gesagt, so brauchen wir keine Werbung zu schalten.
Ja. Das machen wir bei Daimhard genau das Gleiche. Es gibt einige Leute, die uns auch da unterstützen wollen, aber wir wollen das gänzlich ohne auch Verpflichtungen machen letzten Endes.
Ja. Das ist beim Hackerfunk dasselbe. Ich sage immer, wenn jemand was spenden will, dann soll er das direkt Radio LoRa spenden, weil die können es wirklich brauchen. Und es kommt dann indirekt auch uns zugute, wenn da mal wieder funktionierende CD-Player stehen oder das Mischpult nicht mehr so kratzt, wenn man den Regler hochzieht.
Oder die Kopfhörer wieder Federn drin haben, damit sie auch im Kopf halten. Und
nicht genau, oder überhaupt Kopfhörer vorhanden sind.
Ja.
Ja, na, man lernt zu improvisieren. Ich möchte noch was anderes ansprechen, und zwar...
Nein.
Ach.
Immer ist was.
Ja, genau. vor allem, wie man sich selber einbringen kann. Und jetzt zum Beispiel bei Vereinen, die regelmäßige Treffen haben, dass man da mal vorbeigeht. Nun ist das nicht jedermanns Sache, da einfach irgendwo reinzulaufen und sagen, hallo, hier bin ich, was kann man hier machen? Mir geht es da zum Teil auch ein bisschen so. Ich mache das dann einfach, ich nehme halt einfach noch einen Kollegen mit. Weil wenn da dann interessante Leute sind, dann ist es kein Problem, dann kommt man automatisch ins Gespräch und wenn nicht, dann hat man wenigstens noch einen Kollegen, wo man mitquatschen kann und sagen kann, ich glaube, wir gehen besser wieder. Das sollte natürlich nicht passieren. Umgekehrt.
Du winkst gerade mit dem Gartenzaun in meine Richtung, kann das sein?
Ja, naja, nein. Umgekehrt auch aus der Sicht von Veranstaltern, von den Treffs, also von Leuten, die bereits da dabei sind bei diesen Organisationen, Computervereinen, Linux-User-Gruppen. Wenn neue Leute kommen, dann geht auf die zu, sagt hallo, fragt, wer seid ihr, was macht ihr mit Linux und so, wie habt ihr von uns gehört? Und naja, weil das kommt ziemlich gut an, also wenn da neue Leute kommen und dann nicht recht wissen, was geht hier ab, was passiert hier, stehen dann ein bisschen verloren rum, das sollte nicht passieren.
Es ist für die Gruppe relativ leicht, auf den Einzelnen zuzugehen und umgekehrt ja, ist es doppelt so schwer.
Richtig,
ja.
es gibt aber solche und solche Gruppen. Das muss ich zum Teil auch ein bisschen, muss man sich das bewusst sein, dass wenn da neue Leute kommen, dass man auf sie zugeht und mit ihnen spricht und dann braucht es sehr wenig, um das Eis zu brechen. Andersrum ist es auch sehr schnell so, dass man dann halt den Ruf weg hat, ein elitärer Verein zu sein. Mhm. Wo die wollen keine neuen Leute und die sind sehr abweisend, die haben uns nicht mal wahrgenommen. So, das sollte eigentlich nicht sein. Weil das ist ja eigentlich auch nicht, das ist ja normalerweise nicht so in der Community. Jetzt das andere, wenn das jetzt eine Organisation ist, die zum Beispiel sich nur im IAC trifft oder auf einer Mailingliste oder so, IAC ist es vielleicht ganz gut, mal in den Channel sich reinzusetzen, Hallo zu sagen und dann erstmal gucken, was geht denn hier ab. Also einfach mal mitlesen, bei der Mailingliste auch. Ich habe das mal irgendwo auch gelesen im Zusammenhang mit der Netiquette.
Mhm, da gibt es einen Passus, der genau das sagt.
Dass man erstmal eine Woche lang mitlesen soll, um so ein bisschen das Gespür zu bekommen, wie ist der Umgangston, um was geht's denn überhaupt, was macht man, was soll man eher nicht, was soll man eher lassen. So, vielleicht gibt es auch eine Webseite, wo das steht, was erwünscht ist und was nicht. Bei der Lux haben wir das auch für die Mailingliste. Die meisten halten sich auch dran. Ja.
Weshalb ich gerade den Gartenzaun ansprach, ist, dass ich immer noch aufstehen habe, dass ich euch besuchen kommen wollte. Das wissen die Hörer nicht. So. Das muss ich noch eben erwähnen.
Genau. Und das mit dem Kollegen ist, dass du Roman mitnehmen sollst.
Ja. verloren.
Also ihr seid herzlich eingeladen, an einem Treffen der Lux teilzunehmen. Alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch, wenn ihr in der Nähe seid von Zürich oder halt generell bei der Linux-User-Gruppe in eurer Nähe.
Da fällt mir gerade ein, wo du gerade sagst, in der Nähe. Eigentlich sind auch Hörer eingeladen, die nicht in der Nähe sind, falls sie dann mal in der Nähe sein sollten.
Die auf der Durchreise sind,
genau. Und weil ich erinnere mich, wir hatten am Neujahrstreff der Lux, am Neujahrsmampf, hatten wir mal Besuch von der Lux Schwabach. Da waren dann irgendwie vier Schwabacher auf dem Rückweg vom Skiurlaub und sind bei uns am Neujahrstreff aufgetaucht. Das fand ich richtig cool. Und auch sonst, ab und an mal, wenn irgendwie Bekannte da sind, die schleppt man halt dann mal mit zum Treff.
Ganz genau.
Das ist dann so, umso lustiger.
So wie das andersrum auch so ist, wenn irgendwo, wenn wir irgendwo unterwegs sind und da ist noch irgendwie ein Treffen von...
Ja, ich erinnere mich, wie wir irgendwie nachts, also wo es schon dunkel war irgendwie quer durch Dänemark geguckt sind, dann versucht haben, per Telefon irgendjemand von der Lok Flensburg zu erreichen.
Per Telefon und löchrigem Internet.
Ob da noch irgendwo ein Treff an dem Abend ist, ja, war aber leider keiner.
Oder ob wir wenigstens jemanden dazu überreden können, auf ein Bier oder Kaffee oder irgendwas. Hat dann leider nicht geklappt. Also wenn wir nächstes Mal so eine Tour machen, dann müssen wir da voraus planen, wo, wann.
Wieder Moritz mit seinem Hackerbus.
Ja, genau.
Da war ich mit der Pennsemmel unterwegs, ne?
Genau.
Haben wir uns auf der Open Rhein-Ruhr noch getroffen.
Ja.
Genau, ja, wir waren quasi zwischen Brandenburg Linux Infotag und Open Rhein-Ruhr eine Woche lang unterwegs, quer durch Dänemark, auf der Insel auch
Röme.
Noch. Röme. Westerland auch.
Sylt, genau.
Also Sylt, genau, die Insel heißt Sylt, Westerland ist ja der eine. Der Hauptort.
Der Hauptort und Bahnhof.
Genau, und danach Miniaturwunderland in Hamburg.
Und wir sind mit 100 km/h im Wohnmobil rückwärts gefahren, auf dem Autoreisezug.
Genau, und das war ziemlich spontan, das Ganze auch. Zum Beispiel im Miniaturwunderland hatten sie da auch den Transrapid aufgebaut, fuhr aber nicht.
Und wo wir sie
dann angesprochen haben, ob das geplant ist, dass das Ding irgendwann mal fährt. Und sie sagen, ja, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das mit dem Modell machen. Anderen Tags waren wir wieder unterwegs mit der Pennsemmel, dann kam da so ein Ortsschild von irgendwo Dingenskirchen.
Landkreis Emsland.
Ja, willkommen im Emsland. Sag ich, Emsland. Hier ist doch die Teststrecke vom Transrapid.
Wo ist denn die?
Wo ist denn die? Und dann sagt Axel, hast du einen Ortsnamen? Sag ich, Moment, ich bin gerade Internet da mit Edge und so, also in voller Geschwindigkeit. Und dann haben wir gemerkt, das ist 60 Kilometer in die falsche Richtung.
Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf.
Ist wurscht, gehen wir jetzt angucken. Ja, und nachher war dann halt Open Rhein-Ruhr mit Linux Hotel. Also mit dem Wohnmobil ins Linux Hotel.
Bisschen dekadent, aber es muss
sehr,
irgendwie
sehr,
sein.
Sehr, sehr dekadent, ja. Also wurscht. Linux Hotel ist nur zu empfehlen.
Da waren wir auch schon.
Das,
mehrfach.
Das ist richtig. Das, was man will als Nerd.
Jo. Genau. Wir haben für die Vorbereitungen uns noch ein paar bekannte oder vielleicht für euch nicht so bekannte Gruppierungen notiert. Wir stellen die allesamt in die Sendungsnotizen. Das sind die Shownotes, Martin.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön.
Und wenn ihr weitere kennt, liebe Hörer, sendet uns die per Audiokommentar oder per schriftlichen Kommentar oder ihr kennt die Kanäle, weil wir kennen ja auch nicht alle.
Nein, definitiv nicht.
Ja.
Kommentare sind immer willkommen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Sind wir durch?
Ich denke es mal, ja.
Müsst ihr wissen.
Gibt es Kirschtorte?
Jetzt gibt es Kirschtorte. Mhm. Wir haben noch einen Ausblick und vor dem Ausblick noch...
Wir haben sogar zwei Ausblicke, aber einen nur aufgeschrieben.
Ja. Okay. Ich sag's dir dann dir. Wir möchten Danke sagen, euch liebe Hörer und auch Martin und Axel.
Dankeschön.
Danke, dass wir kommen durften.
Danke für die Einladung. Ja.
Sehr gern geschehen. Und ich sage auch Dirk Danke.
Ich danke
offiziell über Daimhard.
Sehr gerne. Danke auch dir, Roman.
Gern geschehen.
3 Jahre, wir machen aber weiter. Keine Angst, natürlich. Das ist jetzt kein Schussthema.
Also ihr werdet uns nicht los.
Es sei denn, ihr wollt es.
Ja. Wenn ihr aufhört, dann singen wir so lange irgendwie Happy Birthday, bis ihr wieder anfangt.
Okay. Ausblick. Dirk hat es vorhin ganz kurz genannt oder erwähnt. Wir sind ja noch immer oder wir befinden uns immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Distribution oder nach einem geeigneten Derivat. Ich habe mir diverse Sachen angeschaut und ich bin noch mit keinem richtig zufrieden. Ich bin ein furchtbar verwöhnter Kerli. Und wir haben das ja am letzten Shortcast schon besprochen, dass es sich schwieriger ereignet hat, als wir gedacht haben oder als ich gedacht habe. Und in diesem Zusammenhang vielen Dank für eure Kommentare und für eure Aufmunterungen und natürlich auch für die Vorschläge, was wir noch alles testen sollten. Macht weiter.
Ja, genau. Mehr davon.
Ja. Dann möchten wir noch auf den...
Stopp.
Ja.
Eine Woche vor dem...
Okay.
Ist das Luke Camp, das wisst ihr, in Flensburg, richtig?
Ja, das ist dann Auffahrt. Nee, Maria.
Ja, es ist Mitte Mai, 17. bis 20. oder so.
Welche sowas. Himmelfahrt ist es? Teufelshimmelfahrt?
Nee. Nein.
Irgendeine Auffahrt. In der Schweiz heißt es Auffahrt.
Christi Himmelfahrt.
Die fahren ja alle gegen Himmel.
Also irgendein Donnerstag.
Genau.
Bis Sonntag drauf. In Flensburg, an der Flensburger Förde, also an der Ostsee. Irgendwie, ein Mauswurf weg vom Strand, hieß es auf der Webseite. Ich bin mal gespannt.
Mauswurf?
Ja,
weiß ich. Computermaus hoffentlich.
XFCE.
Ja, solange es nicht ein Maulwurf XFCE. Weg ist, aber egal. Ja,
also in der Schweiz würde man sagen, ein Ratzesprung.
Ja. Genau. Das kenne ich in Deutschland auch.
Ja.
Oder ein Steinwurf weg. Oder?
Steinwurf, genau.
Also na gut, da kannst du auch eine Computermaus nehmen.
Ja. Und auf einem richtigen Zeltlager. Also es gibt Zelte, es gibt, glaube ich, auch noch Bungalows. Und man kann mit dem eigenen Zelt kommen, man kann mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen kommen. Werden auch ein paar, wissen wir jetzt schon. Nicht nur wir.
Ja.
Ja, der Klaus kommt, glaube ich, auch mit seinem Wohnwagen da unten aus der Freiburg.
Stimmt, ja, den habe ich am Easterheck auch getroffen.
Genau, da war er auch da. Allerdings war das für ihn irgendwie Heimspiel, hat er gemeint, deswegen ist er nicht mit dem Wohnwagen gekommen.
Ja.
Und also wir sind sehr gespannt drauf, weil am Wasser, echtes Zeltlager, also nicht irgendwie Halle oder so.
Und Internet wird es auch haben über SkyDSL.
Oh ja, da sind wir sehr gespannt.
Ja, auch im Hinblick auf den Hackerfunk, weil da geht es dann um ein Thema, was damit zu tun hat.
Genau. Ich verrate mal ein bisschen was,
ja.
Weil ist eigentlich egal, weil auch wenn wir jetzt Daimhard aufnehmen, bevor wir den Hackerfunk aufnehmen, wird der Hackerfunk gesendet, bevor Daimhard gesendet wird.
Ja, aber wird später im Internet.
Ach so, ja, egal. Okay.
Wir machen wieder Zeitreisen.
Später ist ja kein Ausdruck, ne?
Zeitreisen, Mist. Ah, krieg gleich wieder Kopfweh. egal. Wir wollen über Mosch sprechen. Das ist ein neues Programm, um sowas wie SSH über schlechte Verbindungen zu machen.
Mosch, genau. Mosch wollte ich mir auch noch
Mosch anschauen. Ist die Mobile Shell.
Genau, und SSH ist die Secure Shell. Die ist irgendwie, sitzt betonfest in ihrem Sockel und ist irgendwie unantastbar seit 15 Jahren gefühlt. Außer wenn Debian mal gerade wieder die Entropie rauspatcht oder so. Aber egal. Ja, jedenfalls wollen wir darüber erzählen. Und ich freue mich richtig auf die schlechte Internetanbindung am LookCamp, weil damit kann ich Mosch endlich mal richtig testen, wie das jetzt so ist, wenn man SSH macht über eine Verbindung mit 3 Sekunden Lag. Ja, und das sehen wir dann. Und die Sendung machen wir aber trotzdem vorher, aber egal, ich muss das ausprobieren.
Wir sprechen jetzt über das, was ihr vorgestern gesendet haben wolltet.
Genau.
ja, ganz genau.
Also, liebe Hörer, wenn ihr jetzt nicht nachkommt, wir tun es auch nicht.
Genau, jetzt bist du wieder dran.
Ja. Wir haben noch eine Veranstaltung für euch, der Linux-Tag zu Berlin im Mai 2012. Dieses Mal vom 23. bis zum 26.
Genau, da ist eine halbe Woche zwischen LookCamp und Linux-Tag.
Ja. Genau.
Ich werde nicht da sein.
Ich werde auch nicht da sein.
Ich auch nicht.
Das, was alle sagen.
Du bist auch nicht da.
Ich bin auch nicht da.
Gut. Oder nicht gut.
Ich habe zum einen Urlaub, zum anderen Besuch und zum dritten muss ich die zweite Auflage vom Buch weiterschreiben.
Oh oh. Mhm. Gut. Tja. Haben wir noch was zum Ausblick?
Ja, hoffentlich schönes Wetter.
Ja. Und sonst noch?
Kirschtorte haben wir auch noch im Ausblick.
Gut, liebe Hörer, wir kümmern uns jetzt um Kaffee und Kirschtorte und danken euch fürs Zuhören und unseren Gästen nochmals herzlichen Dank.
Danke. Ja, hat Spaß gemacht.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.